Die Radio Wissen. Hörsaal.
Noch immer gibt es keine klare Linie in der Flüchtlingspolitik. Noch immer sprechen die einen von der Obergrenze, die anderen möchten das nicht hören. Wieder andere wollen Flüchtlinge grundsätzlich nicht mehr ins Land lassen. Andere sind da viel großzügiger. Und nehmen wir die Europäische Union noch hinzu, dann macht sowieso jeder, was er will. Hans-Jürgen Bartsch setzt mit euch heute das fort, was wir gestern begonnen haben.
Wir sind das wahre Volk.
Erstens, Änderung der Zuwanderungspolitik.
Also Populisten sind immer antipluralistisch.
Zweitens, eine konsequente Ausschöpfung und Durchsetzung der vorhandenen Gesetze zum Thema Zuwanderung und Abschiebung.
Populismus hat nichts zu tun mit Forderungen nach mehr Demokratie.
Drittens, eine Null-Toleranz-Politik gegenüber radikal-religiösen Gruppierungen.
Wir kennen den authentischen Volkswillen immer schon vorher.
Viertens, eine Null-Toleranz-Politik gegenüber straffällig gewordenen Zuwanderern.
Den Populisten ist sogar in diesem Fall das eigene Verfahren völlig egal.
Fünftens, Bewahrung und Schutz unserer Identität und unserer christlich-jüdischen Abendlandkultur.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Sechstens, wir fordern ein Ende des Personalabbaus bei der Polizei und eine Aufstockung der Mittel für diese.
Die Wahrheit über kriminelle Ausländer in Deutschland.
Und siebentens, es muss wieder normal sein, öffentlich die Liebe zu unserem Vaterland kundzutun, ohne in irgendeine Ecke gedrängt zu werden.
Und wir, das wahre Volk, gewinnen. Und wir gewinnen wieder. Und wir gewinnen immer und immer und immer wieder.
Wir berichten von der Konferenz unseres Hauses im Berliner Hauptstadtstudio am 3. und 4. November 2016. Gestern hatten wir den Schwerpunkt im Hörsaal auf den Populismus gelegt. Heute geht es um Migrantinnen und Geflüchtete als neue Akteurinnen in Politik und Medien. Wir hören zunächst einen Impulsvortrag von Annika Reich. Sie ist Schriftstellerin und Gründerin der Initiative »Wir machen das«.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr froh, heute hier Wir machen das vorstellen zu können. Vielleicht mal ganz kurz noch, bevor ich dann zu dem Thema des Panels komme, etwas über uns. Also Wir machen das ist eine Initiative, die es jetzt seit einem Jahr gibt und die gegründet worden ist von 100 Frauen aus Wissenschaft, Kunst, Kultur und dem öffentlichen Leben. Viele Journalistinnen sind auch dabei. Und wir haben alle im letzten Sommer persönlich angefangen mit anzupacken. Also bei mir war es so, dass ich eine irakische Familie bei uns zu Hause aufgenommen habe. Ich wohne ziemlich nah am Lageso und irgendwann waren da so viele Familien obdachlos, dass ich hingefahren bin und eine Familie aus Mosul dort ins Auto eingeladen habe. Und das sind inzwischen enge Freunde. Die Kinder sind mit meinen Kindern in der Schule und der Mann arbeitet in dem Unternehmen, in dem mein Mann auch arbeitet. Und alle 100 Frauen, die wir da zusammengekommen sind, haben auf die eine oder andere Art, also ganz pragmatisch, damit zu tun gehabt, was hier seit letztem Sommer passiert ist. Und dann haben wir uns überlegt, wir können aber eigentlich noch was anderes durch unsere Expertise. Und wir wollten dann mit Wir machen das die Initiativen bündeln und die Erfahrungen laut drehen und die Empathie und den Pragmatismus der Helferinnen und Helfer, der ja anhält mit unserer politischen, analytischen, künstlerischen und auch rechtlichen Expertise paaren. Das ist also die Idee. Die Idee ist also weg vom Helfen. Helfen ist ganz wichtig als Notmaßnahme, aber hat ja dann immer diesen schwierigen Bezug zur Dankbarkeit. Also weg vom Helfen hin zu einer Kultur des Teilens. Und dazu gehört natürlich von Anfang an auch, dass wir mit den Geflüchteten oder Newcomerinnen, Newcomern, das Wording ist da ja zu diskutieren, zusammenarbeiten von Anfang an. Ich werde Ihnen nachher erzählen, wie das ganz konkret aussieht. Und wir haben uns überlegt, dass wir aus unserer jeweiligen Perspektive heraus Formate entwickeln, die uns sinnvoll erscheinen, um an einer neuen Gesellschaft zu arbeiten, in der wir eben zusammenleben, zusammenarbeiten und auch zusammen wohnen. Und ich greife da mal zwei Formate raus, nur um mal so zu erklären, wie wir arbeiten. Das eine Format heißt FLAX, Foreign Local Artist Exchange. Das hat Lana Idris mit Katharina Gross und Nazan Tour, bildende Künstlerinnen und Künstler, zusammen ins Leben gerufen. Und dort ist eine Datenbank aufgebaut worden von 500 kulturschaffenden Künstlerinnen und Künstlern aus Syrien. Und wir haben schon 60 Künstlerinnen und Künstler mit Stipendien, Studienplätzen, Museumsausstellungen und Kontakten vermitteln können. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Wir bilden auch Tandems zwischen geflohenen Künstlerinnen und alteingesessenen Künstlerinnen, weil dieses One-to-One eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Das zweite ist meine Initiative. Ich bin Schriftstellerin, kenne deswegen wahnsinnig viele Buchhändler und habe eine landesweite Reihe ins Leben gerufen. Wir haben jetzt 30 Veranstaltungen gemacht in ganz Deutschland. Die heißt Begegnungsort Buchhandlung. Und da kommt die alte und die neue Nachbarschaft zusammen. Also die Menschen aus den Flüchtlingsheimen der Nachbarschaft kommen in die Buchhandlung, erzählen das, was sie erzählen wollen und treffen dort die Kundinnen und Kunden, die sowieso in der Buchhandlung sind und erzählen sich ihre Geschichten. Und ich glaube, dass es unsere Rolle als Kulturschaffende ist, unsere Räume zu öffnen, sie zur Verfügung zu stellen und diese Art von Begegnungen auf einer ganz individuellen Ebene möglich zu machen. Und es macht einen unglaublichen Unterschied, wenn Sie mal drei junge arabische Männer in einer Buchhandlung erleben, die gleich als allererstes sagen, also was ihr hier mit Rafik Shami habt, keine Ahnung, ich finde den gar nicht so toll oder so. Solche Sprüche oder eben die junge irakische Lehrerin, die fest verschleiert da sitzt und sich königlich über ein rotzfreches junges Mädchen in einem Kinderbuch amüsiert. Da passiert was im Kopf und vor allem ältere Frauen, die ja das typische Buchhandlungspublikum sind, die sagen dann, ja, damals, also ich bin ja auch geflohen oder nach der Wende. Für mich war es auch schwierig mit der Integration. Ich wollte dann immer tanzen gehen, wusste gar nicht, wie tanzen die hier so komisch und so. Und danach passiert dann immer noch was Wunderbares, Pragmatisches. Da springt immer ein Kita-Platz oder ein Praktikumsplatz oder sowas oder ein Sprachtandem raus. Und ich glaube, auf dieser ganz pragmatischen Ebene funktionieren diese Begegnungsräume wunderbar. Jetzt mal zu dem Thema des heutigen Panels, Migrantinnen und Geflüchtete als neue Akteure und Akteurinnen in Politik und Medien. Ich finde das Thema natürlich super, würde aber sagen, es ist eher eine Vision als eine Zustandsbeschreibung, weil das deckt sich jetzt nicht mit meinen Beobachtungen, dass Geflüchtete, und ich beziehe mich jetzt mal vor allen Dingen auf die Geflüchteten oder Newcomerinnen und Newcomer, weil ich da eben einfach ein ganzes Jahr lang mich damit beschäftigt habe, werden sehr oft nicht als Akteurinnen in den Medien dargestellt. Auf dem Podium ist es heute mal ganz anders und es freut mich besonders, dass ich hier Teil dessen sein darf. Also, was beobachte ich denn? Was gibt es für Erscheinungsformen, wie Geflüchtete in den Medien dargestellt werden, die diesem Bild der Akteurinnen leider widersprechen? Und da gibt es für mich so drei Bilder, die immer wieder aufgerufen werden. Das eine ist, dass diese Menschen auf ihre Fluchtgeschichte reduziert und damit identifiziert werden. Also das dreht sich dann um diesen Komplex Fluchtrouten, Schlepper. Wie war es im Mittelmeer? Also es ist teilweise wirklich auch mit so einem Voyeurismus belegt. Und auch diese Geschichten werden nicht als individuelle Geschichten gezeigt, sondern als Teil der großen Flutwelle. Und darüber haben wir ja schon gesprochen, dass dieses Wording sehr problematisch ist. Der zweite Punkt, wie geflohene Newcomerinnen in den Medien oft dargestellt werden, sie als potenzielle Gefährder, da vor allen Dingen die Männer, oder als pauschal Traumatisierte, ohne dass man genauer schaut, was für eine Art von Trauma da dahinter steht. Und das sind natürlich so Markierungen, die sortieren und vielleicht auch aussortieren sollen. Und in diesen Kontext gehört für mich auch eine Darstellung, die eher eine Passivität suggeriert. Also dazu passen dann diese Bilder von Menschen, die ihrem Schicksal komplett ausgeliefert sind, auf der Fluchtroute oder herumlungernde Gruppen von jungen Männern vor den Flüchtlingsheimen. Und das entspricht natürlich zu großen Teilen überhaupt nicht dem hochrationalen, extrem organisierten, willensstarken und unglaublich mutigen Unterfangen, den eine Flucht darstellt. Und diese geflohenen Menschen, vor allen Dingen aus Syrien, werden auch fast nie als Revolutionäre dargestellt. Und das ist ja eigentlich ein totaler Skandal, weil da gäbe es nicht nur unglaubliche Geschichten zu erzählen, sondern das würde auch dem Bild der Akteurinnen und Akteure so viel Stoff geben und es so weit wegrücken von dieser Passivität, in der die Menschen hier dargestellt werden. Dann gibt es noch ein drittes Beispiel, das ist der Überassimilierte. Also ich bin deutscher als die Deutschen im Fußballtrikot mit Bierkrug oder so. Da werden dann mal Einzelfälle gezeigt und die manifestieren aber unserer Beobachtung nach ganz deutlich ein Verständnis von Integration als Einbahnstraße. Also da geht es nicht um Partizipation oder Austausch oder die Kultur des Teilens, sondern hier kommt jemand und hat sich überassimiliert. Und ich glaube, dass sowohl diese traumatisierten, potenziell traumatisierten, gefährdenden, passiven Darstellungen als auch die des Überassimilierten zwei Seiten einer Medaille ist und dass dort die Menschen, die hierher gekommen sind, als mit einer Maske präsentiert werden, die sozusagen das wahre Gesicht, ihr wahres Gesicht verbergen sollen, indem es das Gesicht verdoppelt. Und das sind Oberflächenbilder, die entstehen, die eben nicht mehr zwischen dem Äußeren und dem Inneren unterscheiden. Und das ist ja eins der zentralen Mechanismen, wie Rassismus funktioniert. Also ich glaube, diese Bilder gilt es absolut zu vermeiden, und zwar textlich wie auch bildlich. Und da sind wir alle als Medienmacherinnen und Medienmacher gefragt, dass wir damit aufhören. Ich glaube, je konkreter, desto besser. Und je mehr wir die Menschen in einer Rolle als Akteurinnen und Akteure zeigen, desto besser. Jetzt die zweite Perspektive, also nicht, wie werden geflohene Menschen, Newcomerinnen, Newcomer bei uns in den Medien gezeigt, sondern welche Rolle haben sie selbst als Akteurinnen und Akteure? Und da muss man sich ja nur mal einmal in die Talkshows gucken, um zu sehen, dass zu dem Thema eigentlich wirklich niemand eingeladen wird. Aber von der AfD sitzt da immer oder fast immer jemand, und da wird dann weiter an dieser Imaginationsstruktur gestrickt, die eben diese Maskierung hervorrufen. Und es wäre natürlich wunderbar, wenn da auch mal Menschen sitzen dürften oder könnten, die das erlebt haben und mal zeigen könnten, dass es ganz anders ist. Auch das ist für mich eine Art von Begegnung, die wir inszenieren müssen, damit Ängste abgebaut werden und damit auch nicht weiter an diesen imaginären Bildern gestrickt werden. Manchmal treten dann geflohene Journalistinnen und Journalisten auch in Erscheinung, wie neulich im Tagesspiegel, dass also eine Nummer davon gemacht wird. Ich finde es natürlich wunderbar, aber noch viel wunderbarer fände ich es, wenn die Journalistinnen und Journalistinnen einfach als syrische, irakische, afghanische Journalistinnen bezeichnet werden würden, so wie englische, französische und spanische Journalistinnen auch, und nicht immer diesen Zusatz geflohen, weil das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Identität. Wir haben natürlich auch sehr viel dazugelernt in dem letzten Jahr, seitdem wir, weil wir machen das aktiv sind, haben unsere eigene Homepage, wo wir Geschichten erzählen, und haben mit Zeit Online einen Medienpartner, wo wir auch über unsere Kolumne 10 nach 8 Geschichten bringen können. Und wir haben so ein paar Prinzipien für uns festgelegt. Das eine ist, mit den Newcomerinnen und Newcomern zu sprechen und nicht ohne sie, nicht über sie. Das machen wir eben in diesen Formaten, die wir entwickelt haben, Begegnungsort Buchhandlung zum Beispiel. Und dann auch geflohene Menschen zu Wort kommen lassen und nicht für sie sprechen. Dafür sorgen wir, indem wir in unserer Redaktion syrische und syrisch-palästinensische Frauen haben, die für uns schreiben. Also einmal Amina Asawan, die eine 10-folgige Interviewserie für uns über syrische Aktivistinnen geschrieben haben, um auch diesen Revolutionsaspekt mal mehr in den Vordergrund zu stellen. Und dann die syrisch-palästinensische Journalistin Heba Obaid, die auf unserer Homepage Initiativen vorstellt, die wir gut finden und die eben dieses Zusammenleben und Zusammenarbeiten von Oldtimern und Newcomern voranbringen. Auf 10 nach 8 haben wir auch mehrere Gastautorinnen inzwischen etabliert. Eine sitzt da hinten, Käfer Ali Deeb, schlägt bei uns alle Klickrekorde, hat jetzt schon zweimal über die 100.000er-Grenze rübergeschrieben mit Texten über Syrien und über das außenpolitische Versagen der Europäer und auch der ganz dringenden Frage, warum wir alle nicht anders an unsere Außenpolitik appellieren, um zu zeigen, dass wir nicht damit einverstanden sind, was dort passiert. Die zweite Journalistin, die dort regelmäßig schreibt, ist Dima Alvita Kalaji. Sie schreibt über was ganz anderes. Sie hat einen Blog über Schwangerschaft und Kinder, einen Mutterblog, einen arabischen. Und sie hat darüber geschrieben, wie es ist, schwanger hier anzukommen. Das war der erste Text. Und der zweite Text war, wie es ist, mit einem Kind jetzt in Berlin sich zurechtzufinden. Zeit Online ist da ein toller Partner, die haben das eine als Aufwacher gemacht und auch das andere sehr zentral positioniert. Beide laufen super. Morgen kommt ein Text von Suad Abbas, einer Journalistin, die uns Käfer auch empfohlen hat, die darüber schreibt, wie schwierig das ist, als Frau, die aus Syrien hierher geflohen ist, zu daten. Können Sie sich schon mal drauf freuen. Da bin ich auch schon am Schluss. Ich glaube, was wir mit Wir machen das jetzt machen wollen, weil wir denken, dass das nötig ist, ist, dass dieser Aufbruch, der Enthusiasmus und dieses nachhaltende Engagement der 8 Millionen haben sich letztes Jahr engagiert, dass das jetzt gebündelt, organisiert, vernetzt wird und dass aus dieser humanitären, bisher humanitären Bewegung auch eine politische wird, weil wir sind ja viel mehr und wir sind aber dauernd am Arbeiten und sind nicht auf der Straße und protestieren nicht so lautstark. Aber ich glaube, das muss sehr, sehr, sehr viel mehr abgebildet werden in den Medien, dass wir 80% sind, die was anderes wollen und für die Migration eine Chance und kein Problem darstellt, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass das alles problemlos abläuft. Ich habe auch ein Jahr hinter mir, aber ich glaube, dass wir wirklich gerade, und das ist nicht das, was ich in den Medien, ich sage jetzt immer so pauschal in den Medien, ich hoffe, Sie verzeihen mir, das beobachten kann. Das Bild, was sich mir nämlich gezeigt hat im letzten Jahr, ist, dass wir gerade dabei sind, wirklich dabei sind, eine neue Gesellschaft, ein neues Gesellschaftsbild zu schaffen mit den Menschen, die hierher gekommen sind. Und dass die Zugehörigkeit in dieser Gesellschaft, so wie ich und 8 Millionen andere Engagierte das im letzten Jahr erlebt haben, sich über Hiersein definiert, über gemeinsames Handeln. Und Sprechen gehört da noch nicht mal so unbedingt dazu, weil mit vielen kann man sich noch gar nicht sprachlich auseinandersetzen. Da gibt es dann diese wunderbaren Übersetzungs-App, wo eher so dadaistische Gedichte rauskommen, als dass man wirklich weiß, was jetzt da gesagt worden ist. Macht aber auch gar nichts. Interessanterweise für mich eine völlig neue Erfahrung, dass ich nicht so sehr auf Sprache fokussieren muss, wie ich immer gedacht habe. Es entsteht auch etwas, was mich sehr freut und was mich sehr optimistisch stimmt, trotz allem. Es entsteht, glaube ich, eine neue Verantwortungskultur. Ich glaube, dass wir alle merken, naja gut, ist auch eine schöne Vision. Also, dass viele von uns merken, dass wir die Verantwortung nicht mehr delegieren können, also an den Staat oder an Sozialarbeiter oder vielleicht sogar auch ans schlechte Gewissen, das funktioniert nicht mehr so gut. Und aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass dieses Aktivwerden, die Begegnungen suchen, die Räume, die einem selbst zur Verfügung stellen, dafür zu öffnen und das zu tun, was in der eigenen Macht steht, damit aus den Geflüchteten, den Newcomerinnen wirklich Akteurinnen werden können, dass es unglaublich gut ist gegen eigene Ohnmachts- oder Wutgefühle. Und so habe ich und so haben wir bei Wir machen das uns eigentlich so gesagt, je stärker der Wind von rechts weht, desto mehr stöpseln wir uns das in unseren Rückenwindventilator ein. Was anderes bleibt uns auch nicht übrig. Denn ich glaube, eins ist vollkommen klar, dass wir die Newcomerinnen und Newcomer und wir die Oldtimerinnen und Oldtimer hier in diesem Land viel mehr sind und dass wir die absolut und ohne Frage schöneren Geschichten zu erzählen haben. Vielen Dank.
Soweit die junge Schriftstellerin Annika Reich, die sagt, helfen ist nur das Nötigste. Wir müssen viel mehr leisten. Direkt im Anschluss folgt nun eine Diskussionsrunde unter der Leitung von Ebru Taştemir. Sie ist Journalistin bei den neuen deutschen Medienmachern und hat eine ganze Reihe von Gästen anzukündigen, die allesamt aus arabischen Ländern stammen. Sie wird das gleich tun, nur von mir kurz der Erste. Es ist Jafa Abdulkarim von der Deutschen Welle. Die anderen beiden sprechen in mehr oder weniger gutem Englisch. Ihre Geschichten und Gedanken sind allesamt interessant. Etwas Hörsaalkonzentration ist da also gefragt.
Ich bin in eine kleine Identitätskrise gerutscht, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob ich Oldtimer bin oder Newtimer, aber wahrscheinlich habe ich das dann am Ende dieses Panels dann für mich entschieden. Vielen Dank. Ich greife einen Gedanken von Ihnen auf. Es ist eher eine Vision, denn eine Zustandsbeschreibung, dass Geflüchtete und Migrantinnen Akteure sind in Politik und Medien. Das würde ich auch gern gleich in die Diskussion stellen. Ich hoffe, Sie beteiligen sich auch an der Diskussion gleich. Ich habe mir von jedem Gast, der hier auf dem Podium ist, ein Zitat rausgenommen. Und bei Ihnen, Herr Jafa Abdulkarim, habe ich mir aufgeschrieben, ich habe gerade Prügel bekommen von Pegida. Mhm. Ist das ein Zitat, was Sie auszeichnet?
Ja, es ist ein Zitat von vielen Zitaten, sage ich mal. Das war ein
Ereignis. Es war für mich sehr erschreckend.
Es gehört zum Job dazu als Journalist und das ist mal passiert.
Und kann Sie kurz die Geschichte dazu erzählen?
Das war Oktober 2015. Ich habe ja in Dresden studiert und ich fand Dresden ganz toll und habe schöne Zeit gehabt. Manchmal habe ich nicht alles verstanden, aber trotzdem habe ich dann fragen können, können Sie bitte auf Hochdeutsch sprechen? Es hat alles geklappt, ich habe meinen Abschluss geschafft, das war alles gut. Und ich habe sehr schöne Zeit gehabt und irgendwann ist das gekommen mit Pegida und viele Leute, die doch ausländerfeindlich sind und fremdenfeindlich sind und ich habe das nicht verstehen können. Das heißt, warum ist die Stadt, wo ich studiert habe und wo ich dann durch die Semperoper oder wo auch immer gelaufen bin, einfach so schön war, plötzlich so geworden, wie sie geworden ist? Und als Journalist, ich arbeite ja für die Deutsche Welle, habe ich gesagt, okay, es ist die Möglichkeit, hinzugehen und zu fragen, warum sind sie jetzt so, wie sie sind? Was ist passiert? Und genau mit dieser Einstellung, die mich ja auch in meinem Alltag auch bewegt, dieses Warum ist was, wie es ist, bin ich hin und wollte wissen, was haben Sie gegen Menschen, die zum Beispiel so aussehen wie ich? Ich bin letztendlich als Migrant, fühle mich aber heute ein Teil dieser Gesellschaft, ein aktiver Teil dieser Gesellschaft. Und da wollten nicht unbedingt alle mit mir sprechen. Aber da ich ja auch sehr hartnäckig bin, wollte ich wirklich wissen, was ist los, warum haben Sie Angst, wo sind die Probleme, was macht Ihnen Angst, was sind die Herausforderungen, die Sie gerade haben. Und irgendwann wollten sie nicht mehr sprechen und ich wurde geschlagen. Aber in dem Moment war es natürlich sehr hart, muss man sagen. Es war aber nicht hart, weil ich geschlagen worden bin, sondern es war hart, weil ich in dem Moment ein Recht nicht machen durfte, was mir zusteht. Und das ist Journalist sein und fragen. Mhm. Und das fand ich in dem Moment einfach, das geht nicht. Das heißt, es ist mein Recht zu fragen, es ist mein Recht, meine Arbeit auszuüben. Aber ich habe dann gesagt, ich mache den Bericht bis zum Ende, habe ich auch beendet. Und danach war ich ein bisschen echt ein bisschen traurig, aber ich würde jederzeit wieder hingehen und ich war auch wieder dort und es gehört zum Job dazu.
Also, wobei ich natürlich auch einschränkend einwerfen muss, dass das überhaupt nicht jammernd daherkam, was Sie gesagt haben im Beitrag, sondern eine Frau hat sich beschwert, dass da jemand von der Pegida zusammengeschlagen wurde, also die offensichtlich auch bei den Pegida-Demonstrationen mitgelaufen ist. Und daraufhin haben Sie dann gesagt, ja, aber ich wurde wirklich gerade...
Hat sie aber mich nicht geglaubt.
Ja, also das war wirklich interessant, dass sie ihnen nicht geglaubt hat. Und es war eher so eine Reaktion, ich wurde wirklich gerade zusammengeschlagen und sie hat es einfach nicht angenommen.
Sie hat dann gesagt, echt wirklich? Und ich so, ja, aber ich glaube es ihnen nicht.
Sie waren letzte Woche in Bagdad und hatten dort auch eine Runde mit arabischstämmigen Jugendlichen, mit jungen Frauen und mit jungen Männern. Wo war es denn gefährlicher, in Bagdad oder in Dresden für Sie?
Gut, in Bagdad wurde ich nicht geschlagen. Ich würde auch nicht sagen, gefährlich, es ist anders. Also ich bin mit einer ganz anderen Einstellung nach Dresden gegangen. Ich bin nach Dresden gegangen und dachte, sowas könnte mir nie passieren. Ich bin in Deutschland, ich bin sicher, ich bin in der Stadt, wo ich studiert habe. Und dementsprechend waren die Sicherheitsmaßnahmen natürlich ganz anders. Ich bin durch die Menschen gelaufen, ich habe ja den Dialog gesucht. Ich wollte ja mit den Menschen sprechen, fragen, hinterfragen, wissen. Und daher nachhinein... Ja, es war in Dresden, wenn man so sagen will, gefährlicher. In Bagdad geht man von vornherein ganz anders ran. Das heißt, gleich in dem Moment, wo man aus dem Flugzeug steigt, sind schon Sicherheitsleute da. Man wird mit gepanzerten Autos durch die Stadt. Es wird alles ganz klar geregelt, wo ich hin darf, wo man mit wem redet. Und das ist natürlich sehr schwer als Journalist. Ja, ich habe es trotzdem geschafft, ein paar Fragen doch zu bekommen und mit Menschen zu sprechen. Ich würde es nicht vergleichen. Also ich würde nicht zu diesem Punkt kommen und sagen, es ist hier gefährlicher oder es ist dort gefährlicher. Ist jede Situation hat
ihre Merkmale. Ja, das war jetzt auch ein bisschen zugespitzt von mir.
Ja, und das mag ich nicht.
Okay.
Weil es ist auch ein Teil des Gesamten, wie wir an Sachen rangehen.
Okay, dann soll ich mir meine Frage mit dem Quotenmigranten sparen dann, ob Sie dieses Etikett mögen oder nicht. Überlegen Sie noch kurz, dann stelle ich nämlich den nächsten Gast vor.
Okay.
Der nächste Gast ist Orvar Nairabia. Er ist 1977 in Homs, Syrien, geboren. Er ist internationaler Dokumentarfilmer und Produzent und Aktivist und seit 2013 in Berlin. Silver Water wurde beim Cannes Film Festival 2014 gezeigt und wurde als der wichtigste Film des Festivals geadelt. Und in diesem Film habe ich ein Zitat gefunden, I didn't return to myself. Ist das etwas sehr Bezeichnendes für Sie?
In principle it is not me, it's a particular person in the film who was one of the directors of the film, Simav, who was in the siege of Homs. Mm-hmm. And that was the point where she and Osama were exchanging, the filmmaker, were exchanging chats over the internet from exile in Europe to the siege in Homs. And that's where Osama was saying, I cannot remember literally, but he was saying something like, I was thinking if I will be ever able of going back home. Mm-hmm. And thinking about going back home, I discovered I'm not coming back to myself. So I don't know if this is me. It is. It probably is most of us, if there's an us. The question of arriving here and being on one hand surrounded by some wonderful people. It's important to mention this, I think, that in Germany, in Berlin at least, one have met many wonderful people, many people who really want to be good and who really want to help. Mm-hmm. But this, whether someone wants to help or not, doesn't change the fact that one arrives here, one looks around and feels really like a stranger. Mm. I have visited Germany many times before this, but it is so different when you are forced to move. Mm. It's not the same question when you are forced to leave and when you are not really even choosing where to go and you end up in a place where it's very good, but still, whether it's good or not, doesn't really change the fact that I feel like a stranger. And I think this connects very well to your opening remarks, because there's always this question of the different, the other, that we feel when we arrive here and that German people also feel when they try to get to come closer. And of course, the cliché, the ancient way of doing this is to say, this is Germany, we speak German here, you go learn, and then we see. But on the other hand, we see that it's an ongoing negotiation, that it's actually a practice or an exercise for all of us. Do I have the energy to learn this different culture, this different person, this different way of dealing with things, or not? And from that place, I think it is a great opportunity, but also a great challenge. And when it is a great challenge, many will be too scared to take it. And thus we lose an opportunity, all of us together. But the thing is, whether we take the challenge or we do not take the challenge is also about realizing that it is a reality. It's not really a big theoretical discussion, should we have people come in or not. People are here and they will come. And now we see, can we make an opportunity out of it, or should we just fail? So yes, am I returning to myself? I don't know. I was always from different cities in Syria also. I descend from different places. I never felt like I was fully belonging anywhere. And here I come to a bigger question about that. So what's my answer going back to myself is to make more films and to interrogate this question itself, to challenge myself, but also all of you, all of us, to see, can we do this exercise? Can we discover each other?
Your film Silvered Water besteht aus Smartphone-Aufnahmen und erzählt eine Geschichte wie eine Art Dokumentarfilm. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Silvered Water is a documentary, there's no doubt. It's a creative documentary. It's all about reality. There's no fiction, there's no scripting or writing in it, because it's an artistic endeavor, that the kind of film it is. It is very subjective. It does not claim to represent truth, but rather reality. And that's mostly the big battle between film and journalism. Mm. Yeah, that we discuss, we try always to tell journalists that, no, that's not truth, it's just reality. And I'm not surrendering now. So, Osama Mohammed, the director, the author, is one of Syria's most known, renowned filmmakers, and he was exiled in 2011 in May and could not go back to Syria. So he was following up with what's happening in his country day by day, just by watching the YouTube videos that a new generation of citizen journalists were uploading to the internet, to YouTube. He wanted to tell this story. He wanted to tell the story of the new era, of how filmmakers were neutralized, so to speak, and for a while at least, and then how a new generation of citizens decided to tell the story, to tackle reality. And this is in itself a great experiment. It's like quantum physics, you know, where you see the truth from very various angles in every street. You find 10 different citizens uploading 10 different videos of the same event, and you look at that and you discover that each one of them is reality and they present 10 different viewpoints. So that was the genesis of the film, Osama trying to investigate this story, and we got into this entire challenge of making the film. Of course, Osama was taking a bet. That seemed to be a little surreal for a minute. He believed that it's not, to him, he saw it as inevitable that a citizen journalist taking the camera and trying to show the world the truth will gradually discover that it is a creative tool, and that some of these citizen journalists will discover the artistic, personal, subjective value or character of the lens of the camera. So that's how, while starting to make the film, he received a message on Facebook from a young, you know, upcoming filmmaker from Homs, mm-hmm. who wrote to him saying, "Hi, I have a camera and I am in Homs. If you were in my place, what would you film?" And that was the beginning of a long dialogue between the two that created the bone or the body of the film. So it's a film that comes from the heart. It's not a film that tries to explain what happened in Syria. It's not a film that aims at showing anybody the truth or the absolute rhetoric behind how I see or Osama or anyone else sees the story of Syria in the past 6 years. It's so much more a subjective, creative, artistic endeavor. But then when it's finished with this spirit of uncompromising creative approach, then it gets a different value. Because Silver Water, for example, is not a film that goes into the debate of what happened. Because what happened is debatable. Because if we want to talk about the truth of who said what and who did what when, mm-hmm. then we will find that it is all debatable. And then we will end up saying, Syria, it's complicated, let's not talk about it. With films like Silver Water, it's different because it stops that complexity and it takes us back to a place where we are all just human, where we all feel each other in a way and end up understanding without the complexity of a homicide detection kind of detective investigation approach, which is impossible, mm-hmm. not only absurd, but impossible today.
Vielen Dank. Also, Realitäten erzählen, um der Wahrheit näher zu kommen. Auch das macht unser letzter Gast, Kefa Ali Deeb. Sie ist Schriftstellerin, sie ist Kinderbuchautorin und sie schreibt unter anderem für Zeit Online hier und hat eine Kolumne bei der Taz, die heißt Hier und Dort. Und dort beschreibt sie, wie ihr Leben sich in Berlin entwickelt. Und ich habe mir für sie das Zitat herausgesucht: Es geht mir gut und ich schäme mich dafür. So hieß eine Kolumne, die im Juni 2016 erschienen ist. Ist dieser Satz für dich bezeichnend, Kefa Ali Deeb?
First, I apologize. My English is not really fluent, but I will try my best. Actually, I think this sentence is, it's not only really my sentences, but like many Syrian people who, at least I know, they say the same, like, we are here and we are safe and we are just complete our life, but we'll have our family, our people, our friends there in Syria, like, under bombing from the regime, from also the other side, and, you know, like, we still have our friends in the prison, so how we can feel good if we still have all of this? Really, I feel shame to say I'm fine. Of course, I'm fine because no one attacked me, but all my family and my friends just there under all this risk.
Sie haben einen kleinen Beitrag vorbereitet für heute und wollten ein wenig über Ihre Arbeit und Ihr Leben erzählen.
I didn't write like a long presentation. It's just a few ideas. I would like to share it with you. And it will be very nice from all of you if we can discuss it all together, maybe to find some points which we can agree on it. First, I would like to start with questions. How many persons in this room we have who is against refugee or didn't like foreign people? Sorry?
Should be anonymous.
Actually, that's the problem. That no one raised his or her hand and said, I'm against refugee. So I'm talking with the mirror talking with myself. Everyone in this room will be agree with all what we will say. So we make nothing different. I would like to have chance to talk with people who is really against the refugee, just like Jafar did in Dresden before. Like, even if they beat me, like, it will be first step to start talk to each other. Because, like, for me, all people who's against foreign people or against refugees especially, like, they have their fears and they have their reasons, which they thought it's completely or totally, like, logic for them. So to start make change, we have to start, like, speak with them and listen to them, which it will be better than even to speak. Just try to listen and then, like, build trust from this step. Maybe we can make change. That's the first point. The other point, like, all Europe talking about the refugee crisis, which I think it's not a refugee crisis. It's the crisis of Europe, exactly. Because the refugee crisis, it's not here, not in Europe. We just need to raise our head and turn a bit, and we will see the roots of the crisis is there. In Syria, Iraq, Afghanistan, in Africa. From this country, who's all the world, was doing and he was involved in create political crisis and human rights crisis in this country. And then the people in this country have to come to here as a refugee. So always the problem with the politic, how we can make change. Of course, not by talking to each other, whose we are already agree with each other. How we can really do that. The third point, it's about how much really important to hear our voice by the media. I think it's very important. I was very happy because one of my friends, she's here. I met her since a few days, just like that. She said, Kifa, after I read your column, I started thinking twice before shouting on the people who's driving their bike on the bicycle road, because I write something about this small experience on it. So for me, I can make change by writing. I can make change in their mentality, how to deal with the people. Just stop shouting to each other, trying to just talk. And it's very important, like in culture, we can tell, like, the society here from where these people came, because I'm always wondered how much the German society know about our culture. I think they didn't know a lot. And they need to know. By knowing your enemy, you can, like, separate your fears. Like, people always have fears from changing. Like, the things which they didn't know enough about it. So I'm really appreciate, like, when any media ask me or ask anyone who's new coming people to say something by journalist, by conference, TV, cinema, because it's just give more information about us as a refugee to the society.
Ich würde hier nochmal auf dem Podium darauf eingehen. Keva hat es ja schon gesagt, dass sie meinte, es ist wichtig, dass die Menschen eine Stimme bekommen und dass sie das gerne macht, dass sie sehr gern über sich erzählt und auch darüber erzählt, wie es ist, geflüchtet zu sein und jetzt hier zu sein. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch nochmal die, ja, diese Zuschreibung, die von vielen Kolleginnen und Kollegen, die geflüchtet sind, nicht sehr gemocht wird. Also dass diese Zuschreibung Refugee Journalist oder Refugee Filmmaker, dass das eine Art Etikett bleibt. Und ist dieses Etikett ein Übergang, damit auch die Redaktionen sich so ein bisschen dran gewöhnen? Klar, es gibt jetzt auch Kollegen, die Arabisch können oder Türkisch. Dann zu einer neuen Normalität, wo es wirklich normal ist, dass man eben arabischstämmige Kollegen dabei hat und türkischstämmige Kollegen und afghanischstämmige Kolleginnen. Also ist dieses Etikett störend oder nicht störend?
Actually, for me, I didn't feel shy to say I'm a refugee, because I am. And this choice, I didn't have other choice in my life. That's the only choice which I can do, just to come here to be safe. Maybe like some refugees, they feel shy somehow to say they are refugee. But even now, I'm a refugee. I'm still getting helping from the state. But I will not stay all my life refugee and getting money from the state. It just need time. And after a few years, if the war didn't stop in my country, I didn't go back to there, I should be apart from the society. And like no one can tell me after maybe 3 or 4 years, like new coming people, how much year I have to spend here to say like I'm just a people, not a new coming people.
Mm. I want to say that yes, there is a very clear phenomena, yeah, that is tagging super refugee. Tagging a super refugee mostly by super Germans also. where we have a great refugee fetish. I mean, excuse me for strange terminology, but we are refugees, of course we are. And there's not only the part where we have to admit that we needed to come here and we came here under different laws of the act of residency in German law. It's just our right to be named refugees, even if it doesn't help. It doesn't help us find our way. But still, a refugee has rights by international law. So helping a refugee is not doing good. It's just doing normal. Mm-hmm. It's just doing duty. And I think at many points it becomes like this kind of charitable approach to talk to refugees and to help refugees. It has some very special implications or style where it becomes fashionable, for example, and then it becomes fancy. It's also associated sometimes with being in a good economic situation in the society here and so on. I think that doesn't help, no. This is turning this entire group of people arriving in Germany into celebrated fashion, and that will fade out. Of course it will. This will end. Now, am I legally a refugee? Yes. Do I need anyone's charity? No. Does other refugees need it? Maybe somebody does. But the approach of pity and charity make us lose the opportunity I was talking about a bit ago, will make us create a very unbalanced relationship between the host and the arrivals. And in this sense, I think it's essential that we acknowledge people normally. There is a transitional phase where we, as a collective group, need particular assistance or help. Yes, we do. It's not easy to find our way around. But then gradually it must be very clear that we have to stop being special. So I am a filmmaker. I don't want to keep speaking or making films or being introduced as the, wow, you know, refugees are not all like we see in our grandparents' imagination. They look also... somebody even said that I strangely think like Europeans. And it's like, I'm not thinking like anything. I'm just, that's who I am, you know. And in this sense, yes, we get separated, especially people who work in art and culture. People who work in politics are cancelled because they challenge the general perception that nobody works in politics, everybody is just fighting. People who work in arts and culture are cool. We get to speak with authority. We get to speak with the politicians who do not want to talk to Syrian politicians, prefer to talk to us. We get a chance to be seen as super refugees. But then, does that help us find our way? I doubt that. I think we need to be also treated normally for who we are. There's no way anyone will convince me that a German writer is, by being German, better than a Syrian writer, or that a Syrian filmmaker is in any way worse than any European filmmaker. And it's just films, and it's just writing, and it's one world, one terrible world, but one. Mm.
Ich bin ja Journalist, also ich berichte ja unter anderem über Flüchtlinge und dementsprechend bin ich ja nicht ein Teil der Berichterstattung. Mhm. Was wir von der ersten Minute versucht haben zu machen, ist ganz am Anfang, also sage ich mal Anfang September schon 2015, nicht über, sondern wirklich mit schon von Anfang an. Natürlich hat es uns geholfen, dass wir die Sprache, die Kultur, die Menschen auch aus ihren Heimatländern schon wissen, welchen Background sie haben. Und dementsprechend war das letztendlich, also die Herangehensweise, die ich jetzt persönlich hatte oder wir da auch im Team bei Shabab Talk, ist, über das Thema zu berichten, genau wie jedes andere Thema auch. Aber es hat uns halt in dem Moment alle sehr, sehr beschäftigt, weil es waren auf einmal sehr viele Menschen, die zu uns gekommen sind, wo wir nicht vieles darüber wussten. Und dementsprechend war das natürlich für eine Weile, war das schon die Headlines auch für uns, um darüber die Menschen auch zu verstehen und auch ihnen letztendlich auch eine Stimme zu geben ganz am Anfang, weil das ja eben nicht möglich war, ja, September oder August 2015, weil da waren viele noch sehr unsicher, wie geht man mit diesen Menschen um, wer sind sie, was wollen sie, auch viele Kollegen, viele Journalistinnen, die auch in dem Moment, in dieser Zeit war das eher so ein Fachthema. Man hatte in der Redaktion 2, 3 Leute, die sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigen oder mit dem Thema auch Migration. Es war ja nicht sehr, wie jetzt, sehr präsent und da hatten wir halt einen anderen Zugang. Aber es war uns für immer wichtig, dass wir eben nicht ein Teil der Geschichte sind. Also, dass man wirklich eindeutig differenziert den Journalismus macht, der nicht sagt, okay, jetzt muss man eine Seite nehmen oder jetzt muss man positiver oder negativer berichten. Weil das finde ich auch, das ist sehr wichtig, wenn man jetzt zurückschaut, das, was letztes Jahr passiert ist, dass man genau als Journalist auf dieses schaut, haben wir alles richtig gemacht? War das nicht manchmal vielleicht zu viel der eine Seite und plötzlich der anderen Seite? Und wie man damit umgeht? Weil das alles hat natürlich dann einen Einfluss, wie das bei der Gesellschaft ankommt. Weil wir letztendlich, was wir tun, kommt bei der Gesellschaft an und die bewerten das letztendlich, verlassen sich ja auf uns. Und deshalb kann ich nicht von der geflüchteten Seite sprechen, aber als Journalist, der von Anfang darüber gesprochen hat. Und es war uns auch sehr wichtig, dass wir nicht nur jetzt von hier aus Deutschland berichten. Deshalb waren wir jetzt gerade in Bagdad. Deshalb sind wir in 2 Wochen auch in Jordanien. Deshalb waren wir an der Grenze zur Türkei. Deshalb haben wir auch eine Sendung im Libanon gemacht. Wir haben auch einen Vlog auch aus Lesbos gemacht, dass wir die andere Seite verstehen und dementsprechend den Kontext insgesamt auch den besser einordnen können.
Bei Ihnen ist ja nicht das Problem, dass Sie als Refugee-Journalist betitelt werden, sondern eher als
Araber
in der Redaktion vielleicht oder auch als Quotenmigrant wahrscheinlich bei Spiegel Online, als Quoten-Araber. Jetzt stelle ich diese Frage.
Ja, ich habe es gemerkt. Sie wollten es ja schon vorher. Ja. Ich sage immer, ich bin ein Journalist, der auch Arabisch spricht und ich bin nicht der Araber, der Journalist ist. Und das hier ist die Differenzierung wichtig. Für mich ist es, ich kann Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Und natürlich hilft mir die einen, meine Sprache, mein Background, die Kultur und so weiter, jetzt gerade einen Zugang zu haben. Realität ist, dass nicht viele Migranten oder Deutsche mit Migrationshintergrund in den Redaktionen sitzen. Bei uns bei der Deutschen Welle ist es natürlich anders. Internationales Unternehmen, das sind alle möglichen Sprachen, in allen Sprachen, 30 Sprachen, die wir das machen. Deshalb ist es international dort oder kosmopolitisch, multikulturell ist es normal. In den anderen Redaktionen kann ich, also auch wenn ich jetzt Kolleginnen zuhöre, merke ich, dass es nicht der Fall ist, dass sie doch Herausforderungen haben, vor allem Absolventen, Frischabsolventen, dass man wirklich sagt, sie machen jetzt erstmal alles, was mit dem Nahosten zu tun hat, obwohl vielleicht jemand gar nicht das Thema machen möchte, sondern vielleicht Kultur oder Fashion oder whatever, etwas anderes, das merkt man schon. Meine persönliche Erfahrung, ich bin nie so rangegangen, also ich habe das einfach auch mit mir nicht machen lassen. Dass wenn jemand das Gefühl hat, so Quotenmigrant oder Araber oder whatever, ja gut, wir sind in Meinungsfreiheit, jeder soll sagen, was er will. Ich sehe das nicht persönlich, ich sehe mich als Journalist. Das ist die Art, wie ich auch meine Arbeit im Alltag mache. Und aus persönlicher Erfahrung würde ich auch vielen sagen, wenn man das wirklich will und einfach an sich selbst glaubt, dann einfach, wer was sagt, egal, geh deinen Weg. Das, wenn das deine Leidenschaft ist und wenn man gut recherchiert und mit gutem Hintergrund Journalismus macht, dann ist es auch gut. Zufälligerweise bei mir ist es, dass ich mich für die Themen interessiere, wo ich mich auch selber identifizieren kann. Dementsprechend mache ich auch Thema Migration und Flüchtlinge, aber es gibt auch andere Themen, die ich mache.
Darf ich noch mal was zu dem...
Natürlich, Annika Reich, bitte.
Ich wollte noch mal was zu dem Fetisch, dem Refugee-Fetisch sagen. Und zwar bekommen wir, weil wir diese Datenbank haben, über dieses von den geflohenen, vor allen Dingen syrischen Kulturschaffenden, jetzt immer mehr Anfragen aus dem Kulturbetrieb, ob wir nicht mal 15 geflohene Performer für eine Museumsinstallation oder am besten, es wird auch mehr, also am Anfang waren es so 1, 2, dann 5, 10, 15, 20, also und dann am Anfang, ehrlich gesagt, haben wir dann auch vielleicht gedacht, ach, das ist ja eine tolle Möglichkeit, das ist ein großes Museum oder ein tolles Theater oder so. Aber irgendwann haben wir gemerkt, das ist total gaga. Also erstens mal wird nicht nachgefragt, also ist auch wieder im Sinne von Einbahnstraße, also Integration, Schmuck, der Schmuckflüchtling, ja. Da wird nicht gefragt, so, was seid ihr denn für Performer? Was habt ihr für eine Performer-Tradition in Syrien? Was habt ihr für ein Theaterverständnis? Was ja einen unglaublichen Modernisierungsschub in unserer Kulturlandschaft, den wir auch dringend nötig hätten, bewirken könnte. Diese Chance wird komplett vertan, indem, wie ich vorhin sagte, irgendwie auch in den Museen, in den Theatern, in den Galerien, auf Podien, habt ihr jetzt mal einen Flüchtling? Wo ich so denke, ja, Frau, Mann, welcher Beruf, welches Alter, aus welcher Stadt, wie? Es ist wirklich sehr seltsam und es kommt eben aus sehr hochgebildeten Institutionen, kommen diese Art von Anfragen, die wir einfach gar nicht mehr weiterreichen. Also wir sagen dann so, nee, einen Flüchtling haben wir nicht, wir haben 500 Expertinnen und Experten, was genau sucht ihr denn? Wir haben eine wahnsinnige Chance, Migration, wenn wir jetzt davon auch noch was haben sollen, ja. Aber wir können auch was, eine Modernisierung erfahren, die vertan ist, wenn man sozusagen das unter diesem Fetischmodus abhandelt.
Aber ich finde, hier müssen wir auch realistisch sein, finde ich, also so von meiner Erfahrung, die ich jetzt im Alltag habe, dass viele das, natürlich gibt es manche, die es nicht so gut meinen, gibt es unter anderem Rauch, aber viele ist mein Gefühl, dass sie einfach überfordert sind, sage ich mal, und wirklich nicht wissen, wie sie an die Menschen rankommen oder mit ihnen reden. Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Gesamten mit der Pauschalisierung und mit wie wir das, also Themen auch so allgemein generalisieren. Da müsste man natürlich auch versuchen, irgendeinen Weg zu finden, weil die aber Menschen versuchen es zumindest,
ja, aber
sie kommen nicht ran.
Und sagt Jafar Abdul Karim, und Sie kommen ja ganz, ganz oft bei Shabab Talk mit verschiedenen Positionen in Berührung, genau. Und gehen rein und fragen die Leute. Genau. Also, was mich sehr beeindruckt hat bei Ihnen war zum Beispiel, dass Sie nach Köln direkt mit diesen beiden sehr extremen Positionen gesprochen haben. Also eben mit der arabischstämmigen Community in Köln gesprochen haben, aber auch mit einem Mädchen, was angegriffen wurde an dem Abend. Es hat mich sehr beeindruckt, weil ich glaube...
Warum
hat mich das beeindruckt? Weil ich glaube, ganz, ganz viele von meinen... Und auch ich selber hätte mich davor gescheut, eben diese beiden Positionen hinzustellen. Ich weiß nicht, warum. Es war für mich echt beeindruckend, muss ich sagen.
Es ist genau das, ist letztendlich...
Weil es wieder so eine Polarisierung ist, deshalb.
Ja, es ist die Frage, wie man rangeht. Warum macht man das? Man will ja letztendlich beide Seiten verstehen. Mhm. Wenn ich als Journalist bin, ich gehe hin und möchte beide Seiten verstehen. Oder verstehen, warum denkt die eine Seite so und was sagt die andere Seite. Und das müsste eigentlich selbstverständlich sein. Weil das ist ja genau, dass es so zu einem Dialog führt. Ich würde nicht sagen, lösungsorientiert, weil ich finde, nicht als Journalist muss man Lösungen anbieten, sondern Realität widerspiegeln, aber so gut wie möglich beiden die Stimme geben. Also die Erfahrung zeigt, dass es immer der beste Weg ist, weil da kommen Leute zusammen, die normalerweise nicht zusammenkommen. Und wenn sie zusammenkommen, miteinander reden und einander zuhören, merken sie, okay, so unterschiedlich ist es gar nicht. Und wenn man mit den Gleichen redet, was auch Gefahr schon gesagt hat, dann bringt es ja nicht, weil wir sind uns ja ans einig, sondern die andere Seite, das ist wichtig. Deshalb bin ich auch Richtung nach Pegida gegangen. Deshalb, auch wenn ich jetzt die an arabischen Ländern gehe, dann versuche ich auch verschiedene Menschen zu hören und nicht nur die eine Seite oder die andere dann zu ignorieren. Und ja, das hilft. Und das ist leider zurzeit nicht der Fall. Und dementsprechend ist halt, was Journalismus betrifft, sehr viele Fragen.
Was Journalismus betrifft, sind viele Fragen. Ich wollte Ihnen noch ein paar Zahlen nachliefern. Und zwar ist das nämlich so, dass Migranten oder Menschen mit Einwanderungsgeschichte, so wie ich es bin, noch gar nicht so lange in den deutschen Redaktionen vorhanden sind. Ich würde Ihnen gerne mal die Zahlen nennen. Und zwar sind die von 2009. 84% der deutschen Tageszeitungen, da arbeitet kein einziger Kollege mit Migrationsgeschichte. Und das, was Sie zum Beispiel aus dem Morgenmagazin kennen, Mitri Sirin und Dunja Hayali, oder was Sie in der Zeit lesen, zum Beispiel von meiner hochgeschätzten Kollegin Özlem Topçu oder auch von meinem hochgeschätzten Kollegen Deniz Yücel in der Weltgruppe, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Es wird besser, muss ich sagen. Also ich muss ja hier auch für die neuen deutschen Medienmacher sprechen. Wir sind ja ein Netzwerk von Aktivistinnen mit eben journalistischem Background und Einwanderungsgeschichte, und wir setzen uns dafür ein, dass mehr Journalistinnen in die Redaktionen, in die deutschstämmigen Redaktionen kommen. Und ich betreue da ein Projekt, das nennt sich Trainee-Programm für geflüchtete Journalistinnen und für Nachwuchskolleginnen. Und ich habe nämlich auch genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass sich ganz, ganz viele Redaktionen jetzt die Frage stellen, oh, wir brauchen ja doch jemanden, der Arabisch kann. Aber sie haben jahrelang nichts dafür getan. Und dann kommt wirklich auch sowas wie, habt ihr denn einen Flüchtling, der Journalist ist? Und könnt ihr mir den vermitteln? Und das ist für mich auch nochmal so ein Zeichen von ganz, ganz lange nicht mitgedacht und auch nicht diese Pipeline eröffnet. Also dass man nicht geguckt hat, dass die Nachwuchsförderung eben die Einwanderungsgesellschaft abbildet. Und die Einwanderungsgesellschaft ist nämlich auch in den Redaktionen nicht abgebildet. Ich würde ihn gern nochmal hieraus zitieren, denn es gibt verschiedene Gründe dafür, dass es in den Medien so wenige Migrantinnen und Migranten gibt. Zum einen stammen die meisten Journalisten in Deutschland aus bürgerlichen Familien, die meisten Kinder von Einwanderern aber nicht. Und es fehlen ihnen Vorbilder aus dem eigenen engen Umfeld und auch entscheidende Kontakte dann dementsprechend. Und wenn sie dann eine akademische Laufbahn einschlagen, dann sind es vor allem klassische Aufsteigerberufe. Das werden Sie kennen, Mediziner, Jurist und Betriebswirt. So ist es nämlich auch in deutsch-deutschen Arbeiterfamilien, dass die Kinder sich dann eher klassischen Berufen hinwenden. Und zum anderen gibt es aber auch in den Medien selbst immer noch Vorurteile. Wenn Bewerbungen von Menschen mit ausländisch klingenden Namen eintreffen, dann wird natürlich auch gern mal die Frage gestellt, ob sie denn überhaupt Deutsch schreiben können oder sprechen können oder moderieren können zum Beispiel.
Zwei Tage haben wir von den Formaten des Politischen berichtet, einer Veranstaltung des Deutschlandradio in Berlin. Gestern stand der Populismus im Mittelpunkt, heute waren es Migrantinnen und Migranten, die in Deutschland zu Akteuren geworden sind.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.